040. Streng vertraulich. Die Lage in Hamburg.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und verbunden bin ich in der Redaktion. Ich bin unterwegs auf wichtigen Terminen. Nein, auf Terminen. Und du, Matthias, bist in der Redaktion.
Ich bin, wie es sich gehört, in der Redaktion.
Wobei du vorhin doch gesagt hast, nee, du willst doch nicht in die Redaktion
fahren. Ja, da ging dann kurz die Welt unter. Aber als ich dann vorn rausguckte und die Sonne lachte, habe ich gedacht, jetzt fährst du noch schnell rein.
Wegen des Wetters.
Ich habe gehofft, dich zu treffen.
Das ist ja leider, ich bin tatsächlich schon wieder auf dem nächsten Termin, aber heute geht ja alles so zwischendurch, praktisch aus dem Auto mehr oder weniger. Unsere Themen diese Woche, lieber Matthias. Thema Nummer 1. Es gibt zwei entscheidende Sätze, fand ich, im Blogprozess, über die ich mit dir sprechen wollte, weil der eine hat mich geschockt und der andere hat mich beeindruckt. Ich bin gespannt, wie es dir ging. Thema Nummer 2. Da hast du mich drauf gebracht, nämlich auf die Frage, ob Hamburg mit seiner Drogenpolitik auf dem falschen Weg ist. Hintergründe gibt es da zwei. Einerseits das, was um die Drogenberatungsstelle Abrigado in Harburg passiert und andererseits eine wirklich eindrucksvolle Geschichte eines Kollegen von uns über die Zustände rund um den Hauptbahnhof, rund um das Drop-in. Das ist Thema Nummer 2. Thema Nummer 3. Vielleicht ein bisschen überraschend, ich würde mit dir über die HASPA sprechen wollen, über die Hamburger Sparkasse, die, wie ich finde, nicht wiederzuerkennen ist. Und ich werde dir nachher erzählen, warum. Thema Nummer 4 dieses Wochenende ist Johannes Oerding im Volksparkstadion vor 45.000 Leuten. Und wir wollen eigentlich mal aufblättern, was kostet so ein Konzert im Volksparkstadion eigentlich. Das sind interessante Zahlen. Und wir fragen uns, wie gefährlich es ist, und das ist unser Link zur WM, in Zeiten der Fußball-Weltmeisterschaft Kultur überhaupt anzubieten. Vorab aber, lieber Matthias, musst du einmal eine Geschichte erzählen, die du diese Woche geschrieben hast. Da ging es um die Fahrt von Hamburg nach Berlin. Da haben uns ja alle gefreut, dass die Zugverbindung wieder frei ist. Und du hast sie offensichtlich mal getestet und was dabei festgestellt?
Naja, das also die schönen Ankündigungen der letzten Wochen, auch noch vom Montag, als ja diese Strecke nach der 10-monatigen Sanierung endlich wieder freigegeben worden ist, halt nicht mehr reibungslos läuft oder noch nicht reibungslos läuft, vielleicht fairerweise. Es wurde uns ja versprochen, dass die Fahrzeiten bei 1,47 liegen sollen und so war es auch, wenn du die Karten gebucht hast und irgendwann bekamst du dann eine Mail Ende letzter Woche, der Zug fährt doch 10 Minuten früher los, beziehungsweise er kommt eine Viertelstunde später an. Das alleine wäre schon ärgerlich gewesen, weil du dann bei 2 Stunden bist, aber wenn man sich ein bisschen umhört, war eigentlich diese erste Woche eine Katastrophenwoche für die Bahn. Ich bin am Donnerstag nach Berlin gefahren, ich habe hin 4 Stunden gebraucht und mein Zug zurück hatte 2 Stunden Verspätung. Da muss man ganz ehrlich sagen, dann denkt man wieder drüber nach, ob man nicht doch auf so ein Auto zurückgreift. Und die besungene Generalsanierung läuft zumindest in dieser Woche noch nicht gut. Die Bahn sagt, es wird alles besser, wir müssen noch testen, wir müssen noch gucken. Und spätestens Ende Juni sollen wir dann bei 1,47 sein. Aber ich habe auch mit Leuten bei der Bahn gesprochen, die sagen, das wird noch länger dauern, weil einfach das Leitsystem, was man benötigt, noch nicht ausreichend, funktioniert.
Du hast 4 Stunden in der Bahn nach Berlin gesessen?
Ja. 1 Stunde alleine quasi im Hauptbahnhof. Ich hätte also nur aussteigen können, weil eine Weichenstörung war. Und wie das ja immer so ist, wenn die Bahn erstmal eine Verspätung hat, dann geht's immer weiter. Am heutigen Freitag war es so, dass wir ja einen Blitzeinschlag offenbar hatten, aber ich meine, es war eigentlich schon absehbar, es regnet, es blitzt, es friert, es ist heiß und die Bahn irgendwie geht in die Knie. Also da wird wirklich noch sehr, sehr viel Arbeit auf die Verantwortlichen warten. Das Unternehmen ist wirklich so runtergerockt worden in den letzten Jahrzehnten, dass das Wiederaufbauen dauern wird.
Wobei das Versprechen jetzt ja war, wenn wir einmal die Strecken general sanieren, dann läuft es. Da habe ich ja jetzt auch schon kurz gezuckt und dachte, okay, für die Strecke Hamburg-Berlin heißt das ja nur, dass man die Fahrzeit, die es bisher gab, in etwa wieder erreichen kann. Also es ist nicht schneller.
Auch das ist ja nicht der Fall. Weil wir haben, wenn wir uns erinnern, als die Strecke fertig wurde, 2004, 2005, gab es Züge, die haben 90 Minuten gebraucht. Fairerweise nicht zwischen Hauptbahnhof in Berlin, sondern zwischen Bahnhof Zoo. Von 90 Minuten ist jetzt überhaupt nicht mehr die Rede. Auch von 100 Minuten ist kaum noch die Rede. Also die Allerschnellsten schaffen das vielleicht noch, aber du bist auf jeden Fall immer dreistellig. Und wie man den Leuten erklären kann, dass eigentlich die Dinge nicht schneller, sondern langsamer werden nach so einer Generalsanierung, das ist schon schwierig. Also es gibt halt einige Strecken, da kann dieser Zug nur 160 fahren. Und dann dauert es halt deutlich länger, nach Berlin zu kommen.
Es ist Wahnsinn. Und in den nächsten Wochen muss man aber sich auf jeden Fall darauf einstellen, dass es immer noch über 2 Stunden ist. Das ist ja für die Planung, für alle, die nach Berlin wollen, wichtig.
Also das Versprechen der Bahn ist nächste Woche auf jeden Fall. Und dann, was nach dem 30. Juni ist, da heißt es halt, da sollen wir wieder auf unter 2 Stunden kommen. Aber ich glaube es erst, wenn ich mit einem ICE in unter 2 Stunden nach Berlin gekommen bin.
Und dann sprechen wir darüber. Das ist das Thema sozusagen null gewesen aus einer persönlichen Erfahrung. Wir kommen zum Blogprozess diese Woche. Ich würde gerne mit dir und auch mit den Hörerinnen und Hörern letztendlich dann über 2 Zitate sprechen. Das eine Zitat, da geht es um Karen T., eine der Mitorganisatoren der Entführung. Entschuldigung, jetzt bin ich sehr, geht nicht um Karen T., das kommt gleich. Es geht erstmal um Clara. Clara ist eine der Töchter von Christina Block, wo man zwischendurch dachte, Moment, vielleicht sagt die sogar dort aus. Sie hat nicht ausgesagt, aber ihre Anwältin hat sich jetzt geäußert im Namen von Clara. Und demnach soll Clara gesagt haben, also die Anwältin bezieht sich darauf, dass Clara laut Zeugenaussagen, und jetzt kommt es, von Karen T. gesagt haben soll, Achtung, ich zitiere, ich will kein Deutsch sprechen, ich hasse Deutschland, ich hasse meine Mutter. Das hatte Karen T., die Mitorganisatorin der Entführung, vor Gericht zu Protokoll gegeben. Und nun stellt, und das ist wirklich ein Zitat, wo ich dachte, das ist ja Wahnsinn, dass das so gefallen ist. Nun stellt die Tochter von Christina Block und Stefan Hensel über ihre Anwältin, also die Clara, klar, Zitat, dies hat meine Mandantin so nie gesagt und so ist es auch nicht. Meine Mandantin hasst keineswegs Deutschland. Dies möchte sie nachdrücklich klargestellt wissen, da sie nicht als Deutschlandhasserin in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden möchte. So, und das ist natürlich hart. Wir erinnern uns nochmal an das Originalzitat. Ich will kein Deutsch sprechen. Ich hasse Deutschland. Ich hasse meine Mutter. Und nun soll Clara gesagt haben, und nun sagt die Anwältin, dieses Zitat ist falsch. Clara hasst Deutschland nicht. Und damit ist natürlich auch gleichzeitig gesagt, der zweite Teil des Zitats, ich hasse meine Mutter, ist nicht falsch. Und da habe ich kurz, gedacht, boah, auf was für einem Niveau befindet sich in diesem fortgeschrittenen Zeitpunkt der Prozess? Oder? Was hast du dazu?
Ja, auf einem erschreckenden Niveau, wie gesagt, wir haben sie auch schon oft besprochen. Es sind halt Details, Einzelheiten, der eine widerspricht dem anderen. Man weiß am Ende nicht, was man glauben soll, man weiß nur eins. Man möchte das eigentlich alles gar nicht mehr hören, auch nicht mehr sehen, auch nicht mehr lesen. Aber dieser Prozess wird ja mit einem weiterhin, muss man sagen, Furor weitergeführt.
Aber warum? Was ist der Grund, dass auch die Tochter der Mutter über die Anwältin vermitteln lässt, weißt du was, ich hasse dich, weil das hat ja mit dem Prozess nichts zu tun. Also es ist ja, also es geht, weißt du, es ist so, ich verstehe, und dass man auch als Anwälte dann nicht sagt, weißt du was, lass uns das da mal rauslassen. Diese Frau ist schon schwer genug getroffen. Also das ist für mich unerklärlich. Es wird ja den Prozess nicht beeinflussen. Nur weil Clara die Mutter hasst, hat das ja nichts damit zu tun, wie weit Christina Block jetzt schuldig oder nicht schuldig ist.
Ja, man muss ganz ehrlich sagen, solche Sätze sind natürlich eigentlich ein Indiz dafür, dass da wirklich eine massive Entfremdung stattgefunden hat, vielleicht auch bewusst gesteuert, aber das können wir jetzt, weil wir nicht immer im Prozesssaal sitzen, natürlich auch schwer einschätzen. Aber es hat inzwischen eine Dimension, ein Niveau erreicht, wo sich eigentlich alle Beteiligten, wirklich alle Beteiligten, die Frage stellen sollten, wem das eigentlich noch nützt und wem es hilft.
Das ist der zweite Satz, den ich interessant fand. Der kommt von David B., das ist sozusagen das Mastermind hinter der ganzen Entführung. Der hatte in einer Zeugenaussage nämlich Folgendes betont. Ich zitiere wörtlich, abgesehen von meinem Namen bin ich mir über nichts sicher. So, und dann denkst du, okay, wenn ein Angeklagter, also ein Angeklagter, ein Zeuge, der auch ein Angeklagter sein könnte, weil er das Ganze ja offensichtlich begangen hat, wenn der so etwas sagt, kann man als Richterin dann überhaupt noch dem irgendwie in irgendeiner Form vertrauen? Ich bin mir bei nichts sicher, außer meinem Namen.
Auch das zeigt halt, dass da Leute vor, also angeworben wurden, die natürlich wirklich wahrscheinlich auch aus Strategie mit der Wahrheit so ein bisschen auf Kriegsfuß stehen. Und das macht es natürlich für alle Beteiligten noch schwieriger, also zu erkennen, was ist da wirklich passiert, was ist wahr. Also die Glaubwürdigkeit dieser Zeugen ist, glaube ich, sowieso auch schon durch viele Prozesstage insgesamt erschüttert worden. Und naja, wir warten jetzt bald einfach auf ein Urteil und hoffen, dass es ein kluges Urteil sein wird.
Soll ja Ende August kommen. Klar ist aber natürlich auch, wenn man sich jetzt diesen Hauptbelastungszeugen, und das ist der David Beer, wenn man sich den jetzt anguckt, stellt man eben halt fest, erstens sagt er diesen Satz, den ich eben gesagt habe, zweitens ist er natürlich in einer interessanten Lage, denn er hat ein Interesse daran, dass jemand anders dafür schuldig gemacht wird, sonst könnte er ja der Schuldige sein. Auch aus diesem Grund, glaube ich, muss man diese Aussagen irgendwie besonders bewerten. Das waren zwei Zitate, die mir auffielen im Blockprozess, der sich, wenn man der Richterin glauben darf, dem Ende nähert. Wir haben jetzt Mitte Juni, ein bisschen drüber, Ende August spätestens, sollte ja die Beweisaufnahme abgeschlossen sein, dann kämen die Plädoyers. Wir gucken mal, was da jetzt tatsächlich passiert. Wir kommen zum Thema Nummer zwei, der Drogenpolitik des Hamburger Senats. Da kann ich allen nur empfehlen, mal auf abendblatt.de vorbeizuschauen und sich die Reportage unseres Kollegen Tom Kern durchzulesen, der mal einen ganzen Tag am Drop-In war, also in der Nähe des Hauptbahnhofes, und das wirklich eindringlich beschreibt, weil mir geht es jedes Mal so, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich daran vorbeikomme, denke ich, das gibt es nicht. Das ist wie ein Film. Das gibt es nicht. Das ist nicht
aber ein schlechter Film, Horrorfilm ist es.
Ja, mitten in Hamburg liegen da Leute in Blutlachen, setzen sich Schüsse, stechen aufeinander ein. Das ist ja eine Ansammlung, eine Szenerie, die ich finde, die kann man, als ich mal mit meinen Kindern da vorbeigegangen ist, das kannst du denen ja gar nicht erklären. Die denken wirklich, da wird ein Film gedreht. Und die Begründung des Senats, dass das da so ist, wie es ist, ist, naja, da haben wir diese ganze Szene wenigstens auf einem Fleck und haben sie im Griff. Und wenn man das da vertreiben würde, würden die sich woanders ansiedeln. Und dann frage ich mich, ob das wirklich eine Begründung sein kann, weil das wirkt ja wie ein komplett rechtsfreier Raum.
Ja, ich glaube, es hat inzwischen eine Dimension angenommen, wo es wirklich eigentlich nicht mehr akzeptabel ist. Wir kommen gleich auch noch auf die Schießerei, die wir dann in Harburg gesehen haben. Na klar, erstmal muss man sagen, ist die Stadt bemüht und engagiert, den Menschen zu helfen und setzt deshalb nicht, wie auch andere Metropolen, besonders auf Repression, sondern lässt in diesem ja inzwischen eingezäunten Bereich halt Dinge zu, die sie eigentlich nicht zulassen dürfte. Und das Problem ist immer, das ist der Fluch der guten Tat, wenn man liberal mit diesem Problem umgeht, dann führt das nicht dazu, dass sich der Junkie sagt, Mensch, hier in Hamburg geht's so liberal zu, dann nehme ich mal die Hilfe in Anspruch und versuche mich an der Entgiftung, sondern es zieht die Junkies magisch an. Die kommen ja nicht nach Hamburg, weil das Wetter hier so schön ist, sondern kommen hierhin, weil hier die Drogen billig und gut verfügbar sind. Und dadurch, dass wir halt inzwischen in meinen Augen viel zu wenig Repression gegen den Drogenhandel, gegen die offene Drogenszene ausüben, bekommen wir immer mehr Menschen, die sagen, hier kann man gut mit Drogen handeln, hier kann man sie auch unter freiem Himmel nehmen, hier hat man auch die quasi Fixerstuben. Das ist gut gemeint, aber es droht gerade kolossal zu scheitern und da muss man sich so ein bisschen daran erinnern, wir hatten ja schon mal, das war allerdings damals eine etwas andere Drogenszene, 2000 am Hauptbahnhof. Und damals gab es einen gewissen Amtsrichter namens Ronald Barnabas Schill, der dieses Thema so erfolgreich gespielt hat, dass am Ende fast 20% der Stimmen bekommen hat. Hm. Und ich glaube, Hamburg muss repressiver damit umgehen. Es kann auch nicht sein, also wo es eben möglich ist. Wir haben ja inzwischen da auch eine Szene, eine sehr starke osteuropäische Trinkerszene, die auch da unterwegs ist. Wir haben sehr viele Zuwanderer, die drogenabhängig sind. Da muss man wirklich, glaube ich, alle Möglichkeiten ausschöpfen, dass diese Menschen nicht mehr in Hamburg sind. Und da muss man halt gucken, also ob man sie teilweise in ihre Heimatländer zurückbringen kann. Das ist natürlich schwierig in dem Zustand, in dem sie sind. Aber da muss man halt versuchen, vielleicht irgendwie nach einem Entzug die Menschen schnell abzuschieben.
Es kommt ja hinzu, dass es gibt, ist in dieser Reportage zu lesen, dass dann da Menschen da sind und die einen bieten dann zum Beispiel, ich kenne mich damit nicht aus, so einen Crackstein an für 10 Euro oder 20 Euro. Und dann sagt derjenige, der interessiert ist, Moment, verschwindet dann und kommt kurz darauf wieder mit irgendwelchen Sneakern oder irgendwelchen Dingen, die er offensichtlich gestohlen hat, gesagt, wer will mir es für 10 Euro abkaufen? Dann kauft irgendjemand anders das für 10 Euro ab. Und dann kauft er sich für 10 Euro diesen Crackstein, wo man denkt, da sind ja mindestens zwei Straftaten gerade begangen worden.
Ja, klar.
Aber das ist in diesem Bereich offensichtlich komplett. Und es ist wirklich, also für
Das ist
mich
eine
ist.
falsche Toleranz, würde ich
Ja.
sagen. Also wir haben da inzwischen Dinge, ich meine, gehe in München am Hauptbahnhof vorbei, ja, da gibt es auch Probleme, aber in einem ganz anderen Ausmaß, nämlich viel weniger. Und man kann diese Dinge mit quasi Verfolgungsdruck schon ahnden und verhindern. Ja, es stimmt, Hamburg ist als Tor zur Welt, zur Drogenwelt, sicher irgendwie günstig gelegen für Drogenabhängige, weil hier die Drogen oft ankommen und deshalb günstig sind. Aber eben weil hier so viele Menschen sind, ist das Angebot groß und mit dem großen Angebot kommen dann wieder noch mehr Leute. Es ist ein Teufelskreis. Und den kann man nur, glaube ich, mit mehr Verfolgung durchbrechen. Und ich wundere mich ein bisschen, dass das kaum Thema ist und dass die SPD, die ja nun wirklich von oder aus 2001 gelernt hat, offenbar den Fehler jetzt bald wiederholt.
Ja, interessant, dass die sich damit zufrieden gibt, diesen Raum da zu haben, der, man muss es ja sagen, bitte nicht falsch verstehen, der ja ein Schandfleck ist für Hamburg. Das ist ja so, als wenn das, nehmen wir an, es wäre jetzt so, es gäbe jetzt irgendwie so einen Raum, wo sich alle Leute prügeln dürfen oder wo man sich gegenseitig bestehlen darf und sagt, in diesem Raum ist das erlaubt.
Ja,
Und
und
das
es
ist ja,
ist.
ne?
Ja, du musst ja auch weitere Folgen sehen. Das strahlt ja inzwischen wirklich auf St. Georg aus. St. Georg, die Läden leiden zum Beispiel auch, was du eben erzählt hast, natürlich vermehrt unter Diebstählen. Es ist aber auch ein Umfeld, also wir reden immer viel von der Mobilitätswende. Wenn wir aber quasi am Hauptbahnhof, von dem wir ja selber sagen, es ist der am meisten frequentierte Hauptbahnhof Deutschlands und Nummer zwei in Europa, solche Zustände dauerhaft tolerieren, dann haben die Leute auch gar keine Lust mehr, mit der Bahn zu fahren. Also da reicht ja schon, dass sie nicht fährt oder 2 Stunden später fährt, wie ich eben erzählt habe. Aber in so einem Umfeld will man eigentlich nicht sein. Und das darf man nicht unterschätzen. Es sind nicht alle irgendwie 40 und können darüber den Kopf schütteln. Es gibt halt auch 80-Jährige und die trauen sich da nicht mehr hin. Und das ist inzwischen ja auch ein Problem für die Museen da in der Nähe. Das ist ein Problem, was insgesamt auch Hamburgs Reputation beschädigt. Und das einfach so, ja, wir sind da tolerant. Nee, wir sind da, glaube ich, ein bisschen doof. Auch da nochmal Olaf Scholz zitiert, der gesagt hat, wir sind tolerant, aber nicht doof. Das würde ich jetzt ganz gerne mal sehen.
Und das strahlt ja aus, ich habe es gesagt, Richtung Hamburger Süden in Harburg an der Schwarzenbergstraße gibt es eine Drogenhilfe, Drogenberatungsstelle, das Abrigado. Und da haben wir diese Woche berichtet, dass da Schüsse gefallen sind, es eine Art Schusswechsel gab. Und dann die Eltern der benachbarten Grundschule dann gebeten wurden, ihre Kinder abzuholen. Die Kinder mussten erstmal in der Schule bleiben. Und die dann auch berichten, das ist nicht das erste Mal, das passiert hier relativ häufig. Und auch da muss man sich ja Gedanken machen, wer kommt auf die Idee, eine Drogenberatungsstelle in unmittelbarer Nähe einer Grundschule zu machen, wenn
Gute
da solche
Frage.
Dinge passieren können?
Also ist mir natürlich ein völliges Rätsel und zeigt auch nochmal wieder die Dimension. Eben weil wir inzwischen so viele Drogenabhängige haben, ist das natürlich ein hochattraktiver Markt für die Banden. Und deshalb schießen die auch aufeinander. Also man hat ein bisschen das Gefühl, dass die immer mutiger und immer frecher werden. Und ja, da würde ich auch gerne jetzt mal irgendwie Reaktionen sehen. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht.
Weil sie halt merken, dass da wenig kommt, ne? Dass man sie gewähren lässt, anders als in anderen Bereichen.
Das ist sicher ein Punkt, wie gesagt, also es ist einmal logistisch, das ist einmal die Nachfrage, die für Hamburg spricht, aber das ist natürlich auch ein mangelnder Verfolgungsdruck.
Wir sind gespannt, wir bleiben da mal dran. Wir haben da auch mal ein paar Reporter angesetzt, die mal in den nächsten Wochen und Monaten sich die Frage stellen sollen, was ist da mit der Hamburger Drogenszene, mit der Hamburger Drogenpolitik? Es nutzt ja was, wenn wir berichten, lieber Matthias, oder darüber sprechen. Vor einer Woche haben wir über die Grünen gesprochen, die grünen Chefs in Hamburg, die ja sich weigerten, nicht gezahlte Sozialhilfebeiträge zu bezahlen. In der Zwischenzeit ist das Problem gelöst. Sie zahlen sie aus der eigenen Tasche. Ne?
Ja, das Ganze, wir hatten es, glaube ich, auch letzte Woche so angekündigt,
ja,
dass sich da was bewegen wird. Und das ist ja immer, muss man sagen, wenn man auch ein bisschen die Geschichte von Politskandalen sieht, ist es meist nie der Auslöser, der die Probleme macht, sondern der Umgang damit. Mhm. Und da muss man jetzt den Grünen schon bescheinigen, dass sie es rechtzeitig gemerkt haben. Ich glaube, das Thema hätte sonst noch anschwellen und lauter werden können. Und so haben sie es, ja, muss man sagen, wahrscheinlich rechtzeitig abgeräumt. In 4 Wochen wird da keiner mehr drüber reden.
Wahrscheinlich nicht. Haken hinter. Weißt du, wo ich am Mittwoch war?
Bei der HASPA.
Bei der HASPA. Es war ganz, ganz interessant. Die HASPA hat den 199. Geburtstag gefeiert im Landhaus Walter mit 2.500 Kunden. Ich glaube, immer jede Filiale konnte so 10, 20, 30 Kunden benennen, die dahin konnten. Nicht nur die besonders viel Umsatz machen, sondern einfach Kunden. War ein sehr großer Querschnitt. Es war auch der letzte Geburtstag von Harald Vogelsang als HASPA-Vorstandssprecher. Und da ist mir etwas aufgefallen, was ich mit dir mal besprechen wollte. Ich beobachte die HASPA jetzt, aber sie seit 20, 25 Jahren, und ich erinnere mich noch an die Zeiten, als Karl-Joachim Dreyer der Vorstandsvorsitzende der HASPA war, und musste daran denken, als ich jetzt bei dieser Feier war, bei der die Hamburger Goldkirchen sangen und plötzlich sagten, wir bitten gern einmal bitte Harald Vogelsang auf die Bühne, damit er mit uns mitsingt. Und dann dachte ich so, weißt du was? Früher, erstens wären niemals die Hamburger Goldkirchen beim HASPA-Veranstaltung eingeladen worden. Zweitens wäre niemals der Vorstandschef auf die Bühne gegangen, und drittens hätte er niemals so mitgesungen, und viertens hätte er auch niemals nicht eine Krawatte getragen.
Und eine Jeans hat er, glaube ich, auch angehabt.
Das weiß ich gar nicht.
Es war ein Sommerfest, aber wenn ich das auf unserer Bildergalerie richtig gesehen habe, das ist natürlich auch, also früher ein Banker ohne Krawatte, das war also wie ein Hamburger Hauptbahnhof ohne Junkie.
Und dann kommt hinzu, dass ja auch alle in der Firma zu ihm nicht Herr Vogelsang sagen, sondern Harald. Also die Goldkirchen duzten ihn dann auch selbstverständlich. Und da muss man immer sagen, das finde ich interessant, wie diese Sparkasse, die ja auch so ein bisschen der Inbegriff des hanseatischen, ich will jetzt nicht sagen Spießertums war, aber so ein bisschen, ne, also hanseatischer als hanseatisch, wie fröhlich und zeitgemäß die geworden ist, wie die diesen Kulturwandel hingekriegt haben. Da muss ich sagen, das hat mir schon irgendwie Respekt abgezollt, weil das kam ja von, also es ist so, ich weiß gar nicht, was man da noch, vielleicht, wenn jetzt, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, womit ich das vergleichen soll, aber das so eine Leistung ist, oder? Schon, das fand ich schon, wollte ich nur mal so, diesen Eindruck wollte ich mit dir teilen.
Den Eindruck hatte ich auch beim Betrachten der Bilder. Ich war ja nicht eingeladen. Insofern musste ich mich auf Bilder konzentrieren. Aber es war auf jeden Fall auffällig. Ich weiß nun nicht, aber wenn man auch da die Bilder, den Bildern Glauben schenken darf, wie das bei den Kunden wirklich ankommt. Die sahen alle sehr, sehr vergnügt und sehr locker und sehr fröhlich aus. Und dann muss man sagen, es ist erfolgreich. Du bist natürlich als Bank immer auch so ein bisschen also auf einem schmalen Grat unterwegs, weil du musst natürlich auch schwer seriös sein, weil immerhin gibst du ja als Kunde der Bank dein Geld. Mhm. Und da sollte man nicht zu locker und zu flockig daherkommen. Aber ich finde, das hat die Bank eigentlich bislang in Hamburg gut hinbekommen, dass sie ja diesen schmalen Grat begehen kann, ohne runterzufallen.
Ich glaube, ich habe ja mit einigen Leuten da auch so gesprochen. Ich glaube, was den Leuten Freude macht, ist, dass das letztendlich nicht nur bei der HASPA, sondern auch in einigen anderen Banken in der Zwischenzeit so ein Ding auf Augenhöhe ist. Weil früher war das ja, da kam der Kunde an und wollte irgendwas, und da war der mächtige Banktyp und sagte, geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und das scheint sich geändert zu haben. Sprechen wir nicht zu viel über die HASPA, sprechen wir aber über Musik. Denn an diesem Wochenende geht für Johannes Oerding ein Traum in Erfüllung. Wir erinnern uns, seine Karriere begann auf der Reeperbahn, ich glaube vor allen Dingen in Angie's Nightclub, wo er spät in der Nacht gesungen hat. Und jetzt singt er in seiner Stadt im Volksparkstadion vor 45.000 Menschen. Und wir haben mal so ein bisschen recherchiert, was kostet das eigentlich? Was kostet so ein Konzert im Volksparkstadion? Lieber Matthias, was glaubst du, was man also, wenn man wirklich allerunterstes, also nichts Dolles macht, einfach nur, also einfachste Bühne, einfach dies und das, wo fängt das dann an?
Der Rasen kostet, glaube ich, schon 100.000. Ne?
Sehr gut, kann man schon mal sagen. Es wird noch besser. Also, du musst hinterher den Rasen offensichtlich austauschen. Das kostet 100.000. Vorher musst du aber diesen Rasen abdecken. Also du musst es ja nicht, um den Rasen zu schonen, sondern damit Menschen darauf stehen können. Ne? Also da kommen dann so Platten rein und so weiter. Das kostet 190.000. Macht zusammen schon mal 290.000 Euro nur für diesen Bereich. Was noch interessant ist natürlich, ich wüsste gerne mal, wie die einzelnen Künstler da miteinander arbeiten, weil die Künstler oder die Agenturen, die das machen, kriegen das Stadion, so wie man es kennt, und sie müssen es so abgeben, wie man es kennt. Und zwischendurch müssen sie es ja komplett umbauen, mit Bühnenaufbau und so weiter und so weiter. Deshalb, wir wissen das aus dem Konzert der Hamburger Goldkirche, wo wir gerade drüber gesprochen haben, die im September dort auftreten. Die haben das Konzert 10 Tage gebucht mit An- und Aufbau. Also, wir haben gesagt, 290.000 Euro schon mal nur Boden und Rasen. Was meinst du noch? Also, wo geht das los dann? Gesamtkosten?
Ich vermute, du bist ja immer im 7-stelligen Bereich, aber du hast es ja genau recherchiert, insofern weißt du es besser als ich.
Also, du landest so bei 1,5 Millionen Euro, das ist absolutes Minimum. Realistisch ist irgendwas über zwischen 2 und 2,7, 2,8 Millionen Euro, wenn du mal eine bisschen größere Bühne brauchst. Du musst auch überlegen, du hast dann da in dieser Phase, wo du das auf- und abbaust, hast du da gerne mal um die 1000 Mitarbeiter und mehr, die da für dich tätig sind. Also das sind schon irre. Und deshalb ist es nämlich, das ist interessant.
Das heißt, du bist schon mal für dein Ticket locker 30 bis 40 Euro nur für das Stadion los.
Genau.
Ohne dass der Künstler bislang einen Cent verdient hat.
Und das ist ja das Interessante. Eigentlich ist das für die meisten Künstler total unattraktiv, weil du musst ja in so einem Stadion jedes Mal die gesamte Konzertinfrastruktur mitbringen. Während du in der Barclays Arena natürlich, da ist ja alles vorhanden, mehr oder weniger vorhanden. Also du musst auch eine Bühne bauen, aber da ist vieles vorhanden. Und deshalb glaube ich, also erstmal gibt es ja gar nicht so viele Künstler, die es schaffen, da 40, 45, 50.000 Zuschauer hinzubekommen. Und dann musst du schon Ticketpreise nehmen, die relativ hoch sind. Und dann bleibt am Ende für dich nicht so viel übrig. Insofern ist das, glaube ich, und das hat Johannes Oerding auch gesagt, es ist ein Traum von ihm, mal vor so vielen Leuten zu spielen. Aber es ist, glaube ich, finanziell, es ist auch kein Albtraum. Nicht falsch verstehen, er ist ja auch mehr oder weniger ein allein als Künstler.
Was kostet denn die Karte? Bist du da?
Ach, das weiß ich nicht. Bin ich da? Ich habe keine Ahnung, aber ich weiß, da, bei den Goldkirchen, da kenne ich mich natürlich immer aus, da, die haben tatsächlich es geschafft, einen Preis von 75 Euro nur zu machen. Und bei denen kommt ja noch etwas hinzu, was bei Oerding nicht dazu kommt, so stark. Die Goldkirchen müssen ja allein an die GEMA für ihr Konzert 150.000 Euro bezahlen. Aber was ich mich auch gefragt habe, als ich hörte, Johannes Oerding spielt am Samstag, Sonnabend, im Volksparkstadion. Moment mal, Sonnabend, da ist doch noch was anderes.
Da spielt Deutschland.
Haben die das vorher nicht berücksichtigt? Wussten die das damals nicht?
Ich vermute, das ist die Auslosung war im Dezember, glaube ich. Mhm. Ich vermute, dass die Planung für das Volksparkstadion längeren Vorlauf hat.
Weil das ist ja, da habe ich auch mit so ein paar
Kulturschaffenden. Das ist schon gelaufen, würde ich sagen.
Mit so ein paar Kulturschaffenden drüber gesprochen, die mir sagten, also pass mal auf, in der WM machen wir eigentlich gar nichts, in der WM-Zeit, weil du musst damit rechnen, wenn da ein gutes Spiel ist, dann kommt kein Mensch. Wobei man diese Woche...
Ist es ja voll, oder?
Ja, wahrscheinlich, weil die Leute sich dann gedacht haben, oder vielleicht
auch die Karten auch schon länger haben und noch gar nicht wussten, dass Deutschland spielt, aber
und ja, das heißt,
ist ärgerlich. Ich erinnere mich da gerne, also ich war ja noch nie in einem Stadion, wenn musiziert wurde. Ich gehe ganz klassisch ins Stadion, wenn der Fußball gespielt wird.
Ja.
Und das war das einzige Spiel bei der Fußball-WM 2006, was vor halbleeren Plätzen stattfand und wo der Schwarzmarkt dann kurz vor dem Spiel komplett zusammengebrochen war. Hättest du eine Karte fürs Viertelfinale für 5 Euro schießen können. Der Grund war, Deutschland hatte kurz vorher gegen Argentinien dieses epische Elfmeterschießen gehabt. Und da waren alle Leute am Feiern und gesagt, dafür gucke ich mir doch jetzt nicht Italien gegen die Ukraine an. Sehr, sehr lustig, also...
Wie ging es dir denn diese Woche überhaupt mit der WM? Ich muss ja sagen, ich war zweimal wirklich so, ja, das heißt, enttäuscht ist das falsche Wort. Man kann es ja auch dann lösen. Aber man ist dann in so einer EM-Stimmung und sitzt dann abends und dann wollte ich Frankreich-Senegal gucken. Und guck dann, mach ARD an, mach ZDF an und denk, Moment.
Guckst aus
dem Ort. Und das war ja jetzt gestern auch so. Da habe ich gedacht, naja gut, Schweiz, Bosnien-Herzegowina ist jetzt nicht, aber besser als nix. Und da ist nichts. Und dann, ja, habe ich jetzt gelernt, Magenta hat sich, glaube ich, 44 Spiele exklusiv gesichert oder sogar noch mehr, ich weiß es gar nicht. Aber das ist so ein bisschen so, das macht mein WM-Feeling so ein bisschen kaputt. Ja, man kann jetzt bei Magenta für 11 Euro Abonnent werden, ist auch nicht schlimm. Wie ging dir das? Was hörst du da aus deinem...
Ich habe natürlich Magenta bestellt vor dem
Hast
Spiel.
Du?
Aber das lag auch daran, dass wir eine französische Austauschschülerin da hatten und die konnten wir jetzt schlecht mit dem deutschen Radioton versorgen. Da mussten wir schnell die Bilder haben. Ich finde, das macht Magenta auch ganz gut. Und es war ja immerhin eines der ersten richtig guten Spiele. Also das beste Spiel dieser WM war sicher England gegen Kroatien. Da bin ich mal gespannt, was da von den Engländern noch kommt. Offenbar hat der Tuchel die Mannschaft gut eingestellt. Aber man weiß auch, dass jeder Tipp nach dem ersten Spieltag meist in die Hose geht, weil oftmals die späteren Weltmeister ganz schwach anfangen.
Aber trotzdem ist bei mir so, also bei mir kommt dieses WM-Gefühl aus dem Grund nicht auf, so ein bisschen, weil, ja, ich muss wahrscheinlich jetzt auch mal Magenta mir holen, klar. Und das Zweite ist natürlich, weil man eben in der Nacht, also bleibst du für die Nachtspiele auf?
Nein, auf keinen Fall.
Guckst du dir
Also
dann am Morgen die...
England gegen Kroatien war jetzt ja, muss man sagen, mit 22 Uhr schon echt spät. Das habe ich mir noch angeguckt, aber ich habe noch kein 0 Uhr oder erst recht kein 3 Uhr Spiel gesehen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht ändert sich das, wenn wir dann Richtung 16. und Achtelfinale gehen. Aber momentan für diese Gruppenspiele stehe ich sicher nicht irgendwie früher auf.
Und was dürfen die Kinder?
Die Kinder dürfen alle Deutschlandspiele gucken.
Egal wie
Also jetzt
spät?
auch, ja, das ist jetzt am Samstag, insofern ist
Okay,
es
das ist
nicht
harmlos,
schwieriger.
genau.
In der Schule passiert ja auch nicht mehr so viel. Also insofern, ja, das würde ich schon sagen. Wenn es nicht 0 Uhr oder 3 Uhr wird.
Und sammeln deine Kinder Panini-Bilder?
Aber sicher. Also mein Jüngste, ne?
Ja.
Ich habe alles versucht, das zu verhindern, aber es war nicht möglich. Aber die Bilder sind schwer zu bekommen.
Und das ist Wahnsinn. Das hat einen noch immer ausgegeben. Man muss, glaube ich, 1.700 € ausgeben.
Ohne tauschen. Also wir
Ohne
tauschen
tauschen?
die
Okay.
Wilden, ja. Mittauschen, aber auch mittauschen bist du am Ende dreistellig. Also bei 150, 180 Euro sicher. Das
Und man.
darfst du keinem erklären, das ist natürlich völlig irre, aber ich erwische mich ja auch dabei, dass ich es mag, diese Tüten aufzureißen und dann zu gucken, sind Bilder dabei, die wir noch brauchen, ist ein Wappen dabei und dann die Sachen einzukleben. Es hat schon irgendwie, erinnert einen das an die Kindheit. Ich habe ja 78 gesammelt, 82 gesammelt. Und dann mit den Kindern wieder ab 2004.
Und das Lustige ist natürlich, dass gerade diese Verknappung, dass man immer, ich weiß nicht, ich war neulich mit einem meiner Söhne dann durch Zufall in so einem Supermarkt, der wollte eigentlich nur Getränke kaufen und dann schreit mein Sohn, Papa, Sie haben Panini-Bilder. Und dann kaufst du natürlich gleich für 15, 20 €, weil du sagst, wer weiß, wann diese Chance nochmal kommt. Du sagst keinen Tipp aktuell. Ich habe so zwischendurch gedacht, am Anfang habe ich gedacht, ach Mensch, Deutschland gar nicht so schlecht gestartet. In der Zwischenzeit waren aber noch einige Mannschaften dabei, wo man denkt, das ist schon ganz schön
Ja,
viel.
lass uns mal das Spiel gegen die Elfenbeinküste abwarten. Das ist auf jeden Fall besserer Indikator als das Match gegen Curaçao. Wenn wir da gewinnen, dann ist, glaube ich, einiges drin. Aber Frankreich, wie gesagt, droht ja wahrscheinlich im Achtelfinale.
Und wie macht ihr das dann mit eurer Austauschschülerin? Ist die dann noch da?
Die ist dann schon wieder weg.
Ein Glück.
Ja, das wäre sonst schwierig.
Wir wünschen allen ein schönes, es wird ein sehr, sehr heißes Wochenende, der erste, aber es ist jetzt auch Sommer. Es ist jetzt auch endgültig sowohl nicht nur kalendarisch und auch meteorologisch Sommer. Ich kriege immer zusammen mal durcheinander, was jetzt begonnen hat. Jetzt beginnt der richtige
Der
Sommer,
kalendarische.
der kalendarische Sommer, und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.